Opa Miyazaki, kann ich ein Haustier haben?
Na gut, wir haben die Wahl zwischen einem Tanuki mit magischen Hoden, einer königlichen Katze und einem wild gewordenen Waldgeist, der die Welt zerstören will.
Ich hätte doch einfach nur gern Hamster.
Wenn der Wald erstmal gerodet und die Wölfe ausgerottet sind, wird das hier ein blühendes, reiches Land werden.
Damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge unseres kleinen, feinen Podcasts und zum mittlerweile vierten Teil, ja, wir ziehen das wirklich durch, unserer Jahresreihe Ghibli gucken, in der wir uns allen Filmen des legendären japanischen Anime-Studios Ghibli widmen. Und nachdem wir im letzten Teil über Porco Rosso, Flüstern des Meeres und Tränen der Erinnerung gesprochen haben, man kommt durcheinander mit diesen ganzen generischen Titeln, zumindest mit zwei von den drei genannten, sind in dieser Folge Pompoko, Stimme des Herzens und ja, ein doch sehr bekannter, sehr beliebter Film namens Prinzessin Mononoke dran. Und zur Seite dabei steht mir wie immer Marius, hallo.
Hallo Opa, tach. Es freut mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen und wieder über Ghibli reden zu können, vor allen Dingen, weil heute ein Film ansteht. Ich freue mich seit Wochen drauf, den endlich wieder gesehen zu haben und ich durfte es wieder tun. Whisper of the Heart, das war wirklich wieder ein Erlebnis.
Das natürlich konnte ich jetzt den Gag nicht mehr machen, weil du ihn jetzt schon gemacht hast.
Ja, Entschuldigung.
Du hast doch die Rampe gebaut, insofern steht er dir zu. Aber nichtsdestotrotz heute drei doch sehr schöne Filme, wie ich finde. Also
die wir wieder einranken dürfen. Wie jedes Mal geben wir 1 bis 10 Totoro. 10 Totoro sind natürlich besser als ein Totoro. Deswegen 10 das Beste, 1 das Niedrigste. Und so entsteht eine Liste, eine endgültige Liste quasi des Rankings der Ghibli-Filme, aller Ghibli-Filme. Und ich möchte so einen kleinen Zwischenstand geben.
Gerne.
Zur vierten Folge kann man das mal machen. 8 Filme haben wir hinter uns. 9 bis 11 kommen heute dran. Ich habe noch keinen einzigen Film die volle Punktzahl gegeben, denn ich bin kritisch unterwegs. Spoiler, heute könnte sich das ändern. Da ist, wie gesagt, keiner auf 9 Totoros, aber mein Nachbar Totoro und die letzten Glühwürmchen. Bei 8 ist Kikis kleiner Lieferservice und Poco Rosso eingeordnet. Bei 7 Nausicaä oder Nausicaä, wie hast du es ausgesprochen? Einfach Nausicaä. Ne?
Nausicaä. Ja.
Und Ocean Waves, wunderschön, ne? Toller Slice of Life Anime. Hört die letzte Folge. Und das Schloss im Himmel ist bei 6 Punkten nur und auf dem letzten Platz aktuell mit 5 von 10 Totoros ist Only Yesterday. Du hast bei 10 von 10 Punkten auf jeden Fall Kikis kleiner Lieferservice eingeordnet. Direkt dahinter kommt mein Nachbar Totoro. Und bei 8 Punkten sind Nausicaä und die letzten Glühwürmchen. Bei 7 Poco Rosso, bei 6 auch das Schloss im Himmel und Only Yesterday. Und ganz unten, du hast schon die 4 von 10 Punkten gezückt. Das ist unsere schlechteste Wertung aktuell für...
Wer ist hier nochmal kritisch unterwegs?
Für Ocean Waves. Naja, gut. Für alle, die wissen, wie Christian so normalerweise rankt, ihr könnt auch gerne das Blight-Ranking-Folge anhören. Ich denke, die ist sehr aussagekräftig dazu.
Oder meine heutige Letterboxd-Bewertung für einen Film, die schon einen Aufschrei provoziert hat.
Ja, WhatsApp hat geglüht.
Bei meinen 3 Sternen für All of Us Strangers.
Wir sehen uns bei der Jahresabschlussfolge, Christian.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und wir machen vorher aber hier, wie gesagt, mit Ghibli weiter. Und ich glaube, jetzt hat sich so langsam so ein Rhythmus etabliert. Also spätestens seit die letzten Glühwürmchen wechseln sich so Coming-of-Age-Filme in einem realistischen, in einem naturalistischen Setting mit so Fantasy-Geschichten ab. Und das wird jetzt hier auch fortgeführt. Und nachdem wir jetzt das letzte Mal einen Coming-of-Age-Film abgeschlossen haben, sind wir jetzt wieder im Fantasy-Bereich.
Echt?
Und zwar bei Pompoko.
Weil du hattest auch Coming-of-Age-Elemente.
Ja, hat auch Coming-of-Age-Elemente, aber
damit meine ich jetzt nicht die wachsenden Hoden.
Sprechende Marderhunde, die mit ihren Hoden irgendwelche Geister beschwören, das ist dann schon nicht mehr ganz so.
Ja, okay.
Ganz so realistisch.
Kann man in den Bereich der Fantasie stecken. Aber du hast schon angefangen. Worum geht's?
Worum geht's? Es geht um eine Gruppe von Marderhunden, von Tanukis, die sich vereinen im Kampf gegen Menschen, die den Berg dieser, den Lebensraum dieser Marderhunde abtragen wollen, um eine neue Siedlung, neue Vorstadtsiedlung von Tokio zu gründen. und die fortan den Kampf gegen diese Menschen aufnehmen, aber die innerlich so ein bisschen sich uneinig sind, wie sie das machen sollen. Ja, da gibt es eine Splittergruppe, die will dann mit möglichst viel Gewalt die Menschen attackieren und angreifen und vertreiben. Die anderen entscheiden sich eher so ein bisschen dazu, wir beschwören alte Magie, wir holen so ein paar alte Meister Marderhunde heran, die uns zeigen, wie wir hier Magie wirken können, damit wir den Menschen einfach Angst einjagen können. Und dann gibt es welche, die sagen, ja, irgendwie muss doch eine friedliche Koexistenz möglich sein. Und diese Handlung entspannt sich über einen Zeitraum von so 2 Jahren oder sogar mehr. Und ein doch außergewöhnlicher Film, wie ich finde, von wieder Isao Takahata hier auf dem Regiestuhl, den ich jetzt das zweite Mal gesehen habe und beim ersten Mal, wie ich gesehen habe, eine erschreckend niedrige Wertung von, glaube ich, 2,5 von 5 vergeben habe. Das musste jetzt nach oben korrigiert werden. Marius, für dich war es das erste Mal, soweit ich weiß. Schildere uns doch mal deine Erfahrung mit diesem Film.
Ja, Isao Takahara sind wir wieder unterwegs. Also Only Yesterday schon gemacht und jetzt Glühwürmchen. Also einen der höchstgeranktesten und einen der niedriggeranktesten Filme gerade bei uns. Deswegen wusste ich nicht genau, was mich erwartet, aber ich hätte auch, der hätte auch sonst wer dabei sein können. Das hat nichts hat mich vorbereitet auf das, was ich dort gesehen habe. Wir haben ja schon angesprochen, es gibt nicht wirklich einen Grund, warum du im Zeichentrickgenre die Hoden der Tiere malen, zeichnen musst.
Das stimmt, das wurde beim König der Löwen-Ding immer, bei dem neuen Animationsfilm da immer kritisiert, ne?
Ja, genau, aber wenn man es weglässt, also es fehlt keinem was. Das merkt man, wenn es gemacht wird. Wir haben es hier tatsächlich, dass diese Marderhunde, ja, in ihrer Gänze gezeigt, also nicht ganz, aber die Hoden sind gezeichnet. Und nicht nur das, sie haben eine wichtige Funktion. Ja, und aber auch nicht, also
Zwei sogar dann in dem Fall, ne? Fortpflanzung und Beschwörung übernatürlicher Phänomene.
Ja, auch Fortpflanzung ist dort auch ein Thema.
Oder Verwandlung.
Ja. Ja. Also vom Prinzip ist es ja eine relativ klassische Studio Ghibli-Geschichte, ne? Die Natur wehrt sich gegen die Menschen wollen da Tokio verbreitern und überall alles zubauen, den Berg der Marderhunde zerstören und die wehren sich halt dagegen und es gibt quasi einen Konflikt innerhalb dieser Marderhunde, ob man das jetzt mehr oder weniger friedlich löst, indem man ihnen einfach Angst macht und an die Geister erinnert, die Menschen und die dadurch vertreibt oder ja sogar quasi paramilitärisch, Guerilla-kampfmäßig in den Krieg zieht. Und das sind so die Lager, die sich dort bilden. Und das kann man auch relativ bodenständig, glaube ich, erzählen. Studio Ghibli hat sich hier was, also vielleicht ist das auch einfach in der japanischen Folklore so vorhanden und hier, das japanische Publikum dachte sich, ach ja, nette Verfilmung von Tanuki-Geschichten. Für unsere Augen auf jeden Fall ist es crazy, was dort passiert. Also manche Verwandlungen, die schiefgehen oder Aussagen, die getroffen werden, random Zeug einfach, also auch Verwandlungen in irgendwelche, es gibt eine Trainingssequenz, wo sie sich in irgendwelche Teekannen verwandeln und von so einem Hügel runterspringen, das ist super lustig mit anzusehen und sie, was passiert nochmal, wenn sie sich zurückverwandeln?
Wenn sie sich zurück...
Ja, man merkt irgendwie, sie werden müde oder sowas, wenn sie...
Ja, wenn sie Menschengestalt, dann werden sie müde und deswegen müssen sie die ganze Zeit Energydrinks kippen, dann ja, genau. Wenn sie in der Stadt rumlaufen, damit sie nicht sich zurückverwandeln und irgendwelche Fleischstände plündern. Und ja, aber es ist tatsächlich so in der japanischen Folklore so ein bisschen drin, dass zumindest die Legende ist, dass die Hoden dieser Tiere voller oder so ein Aberglaube, dass die Hoden dieser Tiere voller Gold sein müssen. Also da liegt so eine magische Energie in dem Skrotum dieser Tiere, dieser Fabelwesen. Und das hat sich hier Isao Takahata gegriffen und in eine Geschichte umgewandelt und das ist ziemlich abgefahren über weite Strecken, ja. Zumindest was den ganzen erzählerischen Ton betrifft dieses Films. Du hast ja die ganze Zeit so einen Off-Kommentar,
ja.
Der, also beziehungsweise sogar mehrere Off-Kommentarstimmen. Eine davon ist eine der Figuren, um die es geht, eine dieser Marderhunde und einer davon ist so ein, glaube ich, so ein einfach so ein neutraler, ein über allem stehende Erzähler, dessen Kommentar fast so ein bisschen didaktisch daherkommt, wie in so einer Dokumentation wirkt das teilweise. Ja. Ne? Ja. Und dann hast du solche Szenen wie, dann wollen sie jemanden schicken halt, um diese Meister zu holen, und die Erzähler sagt dann ganz nüchtern, niemand wollte sich auf diese gefährliche Reise begeben und alle stellten sich schlafend. Und dann siehst du, wie diese Gruppe von Malerhunden so schlafend da ist, oder so tut, als ob sie schläft. Also da diese Trockenheit der Erzählung steht so im scheinbaren Widerspruch zur Absurdität der Sachen, die da gezeigt werden. Und das erzeugt so einen ganz, ganz seltsamen, aber auch sehr, sehr unterhaltsamen Humor, wie ich finde.
Ich würde dir zumindest am Anfang, also der Film hat mich direkt bekommen quasi. In seiner Verrücktheit, in seiner Craziness, in seiner Weirdheit war ich sofort, ach, das gefällt mir alles schon sehr, sehr gut. Wir haben nur ein bisschen das Problem, dass sich die Geschichte und die Charaktere, die halten keine, was waren es, 2 Stunden?
Zwei Stunden, schon, ja.
Ne? Halten sie für mich nicht durch. Also ich hatte schon Langeweile in manchen Szenen oder Sequenzen, in denen sich auch Dinge wiederholen. Dann versuchen sie es halt nochmal mit irgendwelchen Geistertricks. Es wird dann ein bisschen aufgebrochen, indem, du hast schon erwähnt, so alte Meister dazukommen. Der eine Meister tut auch einfach mal eine Religion gründen, als der Plan schief geht. Also da sind auch sehr schöne Kommentare drin. Aber also immer wieder unterhaltsame Stellen, ne, und neue Ideen, die das Ganze aufbrechen und auch spannend halten vom Prinzip. Nur die Geschichte an sich hat mich dann einfach nicht bekommen, beziehungsweise die Charaktere, auch weil ich sehr lange gebraucht habe zu wissen, wer hier die Hauptcharaktere sind, um die irgendwie auseinanderzuhalten, gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Merkmale, wie ich finde. Also ich hatte da schon meine Probleme irgendwie auch mit den Namen zurechtzukommen, weil man halt so ein ganzes Volk sieht von diesen Marderhunden, beziehungsweise sogar 2. Es gibt auch am Anfang eine Schlachtsequenz, die so dargestellt wird wie in so einem alten Samurai-Film,
ja,
und die Tanuki sich dann auch verwandeln, aber nur in Anführungszeichen, und sehen dann aus wie bei Ran, bei irgendwie Akira Kurosawa, mit so diese typischen japanischen Schlachten mit ihren Flaggen da so im Hintergrund und ehrenwerte Samurai-Schlachten irgendwie mit Schwertern geschlagen werden. Also es ist crazy shit, der dort passiert, und die machen auch immer wieder Spaß, und dazu halt diese Trockenheit, dieser schon fast dokumentarische Stil, der sehr trockenen Humor reinbringt, und du hast auch Infografiken drin zum Beispiel, also das ist
noch so ein geiler Kommentar, als sie da ihre Poltergeister beschwören, um diese Geister parat zu machen. Der erfolgt bei 13 Grad und 65% Luftfeuchtigkeit. So wie Poltergeister es lieben. Natürlich.
Ja, also es ist die Weirdness trägt diesen Film auf jeden Fall. Wenn man das mag, ja, dann wird man sehr viel Spaß damit haben. Und ich hatte auch viel Spaß damit. Es kam, wie gesagt, so viel, dass ich auch einfach nur mit offenem Mund dort saß und dachte mir, was? Ist das gerade wirklich passiert? Also, das ist schon sehr schön mit anzusehen. Nur, also ich hätte ganz gern so kleine Tanuki-Geschichten gehabt, ne? So kleine Kurzgeschichten irgendwie. Das hätte vielleicht ein bisschen besser als Format gepasst. Die übergreifende Handlung, auch wenn sie vorhanden ist und auch gar nicht so schlecht ist, irgendwie wurde mir die nicht spannend genug erzählt. Ich war nicht so dran.
Nee, der Film hält doch so eine gewisse Distanziertheit und erzeugt nicht so eine Dramatik, ne, in seiner ganzen Geschichte. Also eigentlich geht's ja darum, dass deren Lebensraum hier bedroht wird, dass die keine Nahrung mehr bekommen. Und es gibt ja auch so ein paar, ja, wirklich Schockmomente, leichte Schockmomente, wo es dann darum geht, dass halt die verhungern, dass die überfahren werden auf der Straße. Ja, aber kurz sagen,
man sieht auch überfahren, ne?
Genau, das sieht man auch. Aber der Film macht daraus keine hochemotionalen Momente. Und du sagtest Kurzgeschichten. Ich finde sogar, der Film hat so was leicht Episodisches, dadurch, dass der immer so recht große Sprünge macht. Wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, ist bei den Figuren. Auch die tragen den Film auf gar keinen Fall. Da gibt's natürlich so ein paar Figuren, wie vor allem die alten Meister, die so als Party-Opas ankommen, die durchaus einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Aber gerade die Hauptfiguren, auf die es ja eigentlich ankommt, die sind doch sehr wenig präsent. Und haben auch keine wirkliche Entwicklung, was halt das Ganze neben dem Humor, der Absurdität des Ganzen und der Faszination für so japanische Folklore und Wesen und so weiter für mich ausgemacht hat, war so die allgemeine Botschaft und schon fast so eine gewisse lakonische Erzählart, in der dieses ganze Thema rund um Umweltzerstörung und letztlich auch Gentrifizierung hier verarbeitet wird. Also es ist ein Film über Gentrifizierung aus einer Zeit, wir sind im Jahre 1995? 94, wo Gentrifizierung noch nicht so der Modebegriff war, wie es in den letzten 10 Jahren wurde, ne? Aber trotzdem hochaktuell war, also der Film spielt in den 60ern, auch da ist das schon irgendwie akut und vorhanden.
Ja, auf jeden Fall. Also sie bekommen ja auch irgendwann einen Fernseher zum Beispiel. Also sie wehren sich gegen die Gentrifizierung und gegen die Menschen, aber gleichzeitig kommt natürlich auch das menschliche Leben in dieses Naturvolk rein und mit der Technik oder mit dem Errungenschaften und allem drum und dran auch so ein bisschen die Probleme, die auch auf jeden Fall wahrscheinlich sehr, sehr gut gedeutet werden können, einfach in menschliche Konflikte auch, ne? Ich hatte so ein bisschen hier Vibe von George Orwells, wer ist es denn mit den Tieren?
Animal Farm.
Die Tiere. Genau, ja. Oder unten am Fluss irgendwie so Tiernationen, ne, die irgendwie was ausdrücken wollen oder eine gesellschaftskritische
Ausbildung. Irgendeine Seite hat das auch beschrieben als fremdsprachige Variante von Watership Down, also ja. Von unten am Fluss.
Ja. Also was Watership Down in Brutalitätsgrad für Kinder ist, der zu hoch ist, ist hier der Weirdnessgrad zu hoch für Kinder, würde ich mal glatt behaupten. Aber ja, ich glaube, du hast ja auch bei der ersten Sichtung 2,5 gegeben. Ich weiß nicht, gut, du warst wahrscheinlich kein Kind, wo du es vergeben hast.
Nein.
Aber ich würde mal sagen, ist kein Kinderfilm.
Es hat 6 Jahren freigegeben, also natürlich ist es
kein Kinderfilm. Ja, aber wir kommen noch zu...
Also ich würd's allein aufgrund der Gewalt, die da teilweise, also nicht explizit gezeigt wird, aber es kommen dann ja neben den Tanukis, kommen ja auch Menschen ums Leben. Auch das wird ja nicht gezeigt, aber gesagt, ne? Also einige von diesen Tanukis werden im Grunde zu Umweltterroristen und irgendwelche Laster, die sie dann in die Schlucht stürzen und so weiter. Und da kommen auch Menschen zu Tode. Alleine deswegen ist es kein Kinderfilm, was diese ganze Hodensache betrifft. Es ist halt einfach zu weird, als dass das irgendwie für Kinder geeignet wäre. Also könnte für Verwirrung sorgen. Und nein, es ist kein Kinderfilm. Es ist ein, ja doch, in seiner ganzen thematischen Komplexität, auch hier, ne, irgendwie neues Bauprojekt und so weiter, ist das doch schon eher ein Film für eine jugendliche bis erwachsene Zielgruppe.
Ja, aber scheinbar waren damit sowieso die FSK überfordert mit den Ghibli-Filmen, weil wir hatten ja schon den letzten Glühwürmchen, deshalb, auch ab 6 war das, ne? Was lächerlich ist. Naja. Und hier setzt sich so ein bisschen fort. Ist kein Kinderfilm, aber es ist auch nicht wirklich, also ich weiß auch nicht, ob sie sich damit so einen Gefallen getan haben, indem sie diesen Weirdness-Grad so hochschrauben, zumindest für uns, für unsere Sehgewohnheiten. Bleibt das mehr hängen jetzt, als dass das so eine Öko-Botschaft war, ne? Also klar, man hat so, es ging um die Tanuki, die ihren Lebensraum retten wollen, aber also mir bleiben die Hoden in Erinnerung. Sage ich so ehrlich, wie es ist. Die bleiben in Erinnerung und die crazy Szenen drumherum und die Zauberkräfte und alles und der Weirdness gerade einfach.
Guck den in ein paar Jahren nochmal, dann geht's dir anders. Bei mir ist jetzt auch tatsächlich auch diese Öko-Botschaft noch ein bisschen stärker hängen geblieben. Und das vielleicht auch einfach, weil es am Ende ja nicht diesen, wie man erwarten würde, diesen positiven Umschwung kriegt, so von wegen, die schaffen es jetzt, ihren Lebensraum zu retten, sondern nein, sie verlieren ihn halt und müssen sich ein paar passen sich oder leben dann unter Menschen in verwandelter Form. Ein paar versuchen noch irgendwie in den letzten Grünflächen sich ein Leben aufzubauen, Essen heranzuschaffen. Und das ist ein bittersweet Ending, ja, also eher bitter als sweet und auch so ein Abgesang auf die Natur, weil die Natur zunehmend verschwindet unter dem Einfluss des Menschen und auch so ein bisschen auf die alte Mystik, ne? Also die Mystik wird hier wieder so ein bisschen zunächst wiederbelebt, die, wenn sie sich entscheiden, okay, wir beschwören jetzt wieder unsere, oder wir holen jetzt wieder unsere alten Kräfte raus und am Ende geben sie es dann doch irgendwie auf, beziehungsweise müssen sich geschlagen geben.
Ja, was sagt das jetzt für unsere Wertung? Ich mag das ja. Ich bin ja ein Fan von Filmen, die mit meinen Sehgewohnheiten brechen und mit denen ich einfach Spaß habe, dadurch, dass ich denke mir die ganze Zeit, what the fuck, was passiert hier gerade? Deswegen kann ich auf vieles im Story- und Charakterbereich verzichten und auch ein bisschen drüber hinwegsehen, dass ich schon auch mal Langeweile hatte. Und ich wäre dann bei 7 von 10.
Ich tendiere auch zwischen 7 und 8, aber wenn ich mir angucke, was noch so wirklich im hochkarätigen Bereich kommt, dann, obwohl ich diesen Film doch wirklich sehr mag, jetzt beim zweiten Mal gerade, einfach weil er mir immer wieder so Schmunzler, Lacher abgerungen hat. Ja, aber ich gebe trotzdem eine 7 von 10 auch.
Auch eine 7 von 10. Wir sind uns einig. Wunderschön. Mal gucken, ob das so bleibt bei unserem nächsten Kandidaten. Whisper of the Heart oder wie im Deutschen heißt, Folge deinen Träumen oder so. Irgendein generischen Titel
war's. Stimme des Herzens.
Stimme des Herzens.
Aus dem Jahr 1995 von Yoshifumi. Ja, von Yoshifumi Kondo. Ich sag einfach immer ja, wenn du das sagst.
Ich weiß, ich muss, es ist Job meines Podcasts, dass ich beim Jahr 1995 einfach sage, sehr gutes Jahr. Steht in meinem Vertrag.
Den müssen wir mal überarbeiten. So, Yoshifumi Kondo auf dem Regiestuhl. Und wem das nicht sagt, kein Wunder, das ist die erste und einzige Spielfilmregiearbeit dieses Mannes, der eigentlich hauptsächlich so für Animation vorher und nachher verantwortlich war. Und das ist jetzt wieder so ein Slice of Life, Coming of Age, Summer in the City Ding. Ja, es geht um eine 14-Jährige, die in, Fun Fact, Tama Newtown wohnt. Das ist der Stadtbezirk, der in Pompoko aufgebaut wird.
Ach, lustig, echt?
Ja. Und die ist sehr lese- und schreibbegeistert und findet einen Jungen, ne, an den sie sich so ein bisschen verliebt, findet auch doch so einen mysteriösen Laden, findet eine dicke Katze und dann trägt sich das so über 110 Minuten hinweg, so eine Mischung aus Romanze, Coming of Age, finden eigener Lebensträume und Verwirklichung selbiger. Und so plätschert dieser Film vor sich hin.
Ja, er plätschert wie eine Katze im Bach. Keine Ahnung. Ich bin ja wieder dabei. Ich bin großer Slice of Life Anime-Fan irgendwie. Ich mag das. Das geht bei mir runter wie Öl, diese Geschichte. Da habe ich auch nichts dagegen, wenn es irgendwie ein bisschen weirder wird. Ich glaube, ihr angeschmachteter Junge baut Geigen. Sie ist eine absolute Leseratte und
ich will in den Ferien 20 Bücher lesen.
Genau, ja, so nach dem Motto. Und komponiert zwischendurch oder übersetzt zwischendurch Country Roads. Take Me Home.
Was auch das musikalische Leitmotiv dieses Films
ist. Von John Denver zu, ins Japanische, beziehungsweise für uns als Untertitelleser ins Deutsche.
Beziehungsweise in der deutschen Synchronisation dann auch ins Deutsche.
Genau, und erstmal fand ich das toll, dachte mir so, ach ja, Country Roads, mag ich den Song, und der wird hier als Motiv verwendet und kommt die ganze Zeit wieder. Ich weiß auch nicht, warum Country Roads jetzt gerade irgendwie, wenn japanische Teenager von West Virginia Country Mama reden, das ist schon ein bisschen weird, aber okay, toller Song, also passt das schon. Und wir haben großartige Probleme hier. Er zieht dann irgendwie nach Italien, weil man dort eigentlich nur Geigenbauer werden kann.
Ja, und sie macht ein super mega Drama draus, dass er jetzt da wegzieht. Und dann ist das ein Praktikum für was? 4 Wochen? 2 Monate?
Ja, aber die haben sich ja gerade erst gefunden. Die waren ja vorher spinnefein. Ja. Ne? Da haben sie sich ja schon getroffen, fanden sich aber gar nicht toll. Und dann, aber was ich lieb, das neckt sich, ne? Ja, typischer wird's kaum noch, würde ich sagen. Sie trifft dann auf die Antiquitätenladen des Opas.
Einen typischen Moment gibt's noch, das klärende Gespräch auf dem Schuldach.
Oh ja, auch schön, genau. Auch da tolle Nummer und
kommt in jedem Anime-Manga vor, glaube ich, der irgendwie im Schulkontext spielt, dieses Treffen auf dem Dach.
Wir haben noch eine Nebengeschichte von ihrer besten Freundin und einen Schulkollegen, der aber ihrer besten Freundin und ihrem besten Freund, die nicht zueinander finden, obwohl sie zueinander gehören. Und ach, das ist alles Herzschmerz, Trauer, Bewältigung in japanischen Teenagerjahren. Gibt's was Schöneres, Christian? Gibt es was Schöneres? Ich glaube nicht. Mit wunderschönen Animationen.
Ja, also doch. Dicke, pummelige Katzen.
Genau, es wird ein bisschen gemischt. Im letzten Drittel wird ein bisschen aufgemischt, denn sie nimmt sich vor, ein Buch zu schreiben und nimmt dafür die Katzenfigur des Opas aus dem Antiquitätenhandel, der ein Baron ist. Ich habe seinen Namen vergessen.
Aus Deutschland kommt.
Aus Deutschland, genau. Und auch natürlich auch eine Katzendame liebt. Und dann ist es aber eigentlich die Geschichte des Opas, der die Frau aber nicht treffen konnte mehr, weil dann der Krieg ausbrach. Und ach, ich bin da hingeschmolzen, Christian. Ich sag's, wie es ist. Es ist wirklich, die Slice of Life Sachen fand ich überragend schön. Ich hatte sehr schöne Zeit. Nur, dann kommen wir zu ein paar Aspekten, denn die Geschichte, die sie schreibt, wird auch animiert. Also wir sehen das quasi, es wird ein bisschen übernatürlicher mit diesem Baron Katzen. Sie fliegen dann über die Stadt und über fliegende Felsen. Wir sind wieder so ein bisschen wie bei Schloss im Himmel. Und das sehen wir und dann wird so, dann haben wir da so ein paar Fantasy-Elemente drin aus diesem Buch. Und irgendwie hat sich das gebissen, so ein bisschen. Ich fand das. Es hat sich nicht homogen in diese Geschichte eingefügt, auch weil die Katze ja auch schon auf dem Plakat, glaube ich, drauf ist, ne? Dann heißt der Whisper of the Heart, also auch da haben wir schon Katzen irgendwie. Also irgendwie suggeriert mir der Film in seinem Aufbau und seinem Marketing, dass es mehr Platz einnimmt, ne? Aber
dass die Katzen mehr Platz einnehmen, ja.
Ja, und auch diese Übernatürlichkeit und diese Fantasie des Kindes und dabei geht's da eigentlich nur so zwei, drei Szenen drum.
Ja, das stimmt. Ich hatte den auch fantasievoller, fantasyreicher in Erinnerung und war dann überrascht jetzt bei der zweiten Sichtung, dass dieser Geschichtenteil doch nur so einen klitzekleinen Part einnimmt. Aber es gibt noch eine andere Katze, auf die sie das erste Mal stößt und die sie dann zu diesem Antiquitätenladen führt. Eine sehr pummelige, sehr gechillte Katze, die dann die so Streuner ist und die von dem Jungen, in dem sie sich verliebt, wird der Mond genannt, der Kater. Und es ist perfekt. Ich weiß nicht, in welcher Sprachweise du geschaut hast, aber Mond ist einfach perfekt für diese ja doch sehr helle Katze, die etwas pummelig ist.
Ja, du bist ja Katzenfan. Du hast ja selber Katzen oder eine?
Ja,
eine.
Ja.
Und ich ja nicht. Also ich finde ja Katzen immer ein bisschen, also besonders im Film und sowas vollkommen okay. Ich verstehe bloß nicht, warum man sich die eigenen Meister in der Wohnung hält. Das ist ein bisschen komisch, finde ich. Ich bin da mehr Hundefan. Aber nun gut, das hat dem Film jetzt nicht wirklich einen Abbruch getan.
Ich finde diesen Film jetzt beim zweiten Mal doch schwierig, weil ich fand ihn wie auch irgendwann ermüdend langatmig, wenn er alles ein bisschen knackiger, kürzer gelöst hätte, wenn er ein bisschen weniger Drama und irgendwelche Abzweigungen und also es ist ja einerseits schön, dass sich so ein Film mal wieder so ein bisschen Zeit nimmt, auch seine Geschichte zu erzählen, aber dann muss auch die Charakterentwicklung entsprechend rund und groß und ne, irgendwie das tragen. Mhm. Und das tut sie halt nicht. Man hat ja halt wieder diese Teenager-Probleme, die ja ganz nett sind, die auch so ein paar schöne Szenen führen, in der die sowohl authentisch sein können, als auch sehr lustig, manchmal auch unfreiwillig lustig, wie wenn sie mit den Eltern am Tisch sitzt für so einem klärenden Gespräch, ja, und der Vater sitzt dann da, zündet sich eine Zigarette an, die Mutter guckt ihn böse an und er, oh, tut mir leid, nimmt einfach die Hand vor die Zigarette, damit er seine Tochter nicht anhaucht. Die Atmosphäre sowieso, ich habe schon gesagt, Summer in the City, die ist sehr nett, es gibt so es mehrere Momente.
Der Film sieht toll aus.
In der sie durch die Stadt läuft oder fährt und da kommst du dann ohne Sprache aus und das hat dann richtig starke Atmo. Aber dann gibt's auch wieder so Passagen, in denen das Drama so groß ist und irgendwelche, also.
Für Teenager, das ist Drama immer groß.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und gerade im Anime-Bereich.
Ja.
Aber es ist ein bisschen zu lang, zu viel und dafür liefert er dann letztendlich doch irgendwie zu wenig und ich weiß nicht, warum ich diesem Film beim ersten Mal echt 4,5 Sterne gegeben habe.
Boah, 4,5 Sterne hat es ihm gegeben.
Ja, ich war selber entsetzt und das musste jetzt, also das genau das Gegenteil von Pompoko, der musste jetzt hier runter geregelt werden.
Ja, da haben die Katzen wahrscheinlich zu viel mit deinem Gehirn gemacht.
Ja,
hast Katzen gesehen und hast auf 4,5 geklickt. ich bin auch nicht bei 4,5, so ist es natürlich nicht. Es revolutioniert nichts wirklich. Es sind aber, wie du schon sagst, es sind so kleine nette Beobachtungen einfach, ne? So dort auch die Animation, das ist auch alles dafür, dass das jetzt nun wirklich kein Film aus der ersten Garde ist. Das ist alles so smooth und es sieht alles so schön aus, es ist alles so detailreich. Es gibt Szenen, wo sie am Schreibtisch sitzt und ihr Buch schreibt und
Lo-Fi-Girl,
genau. Und das wurde weltberühmt dadurch, dass es das Lo-Fi-Girl basically ist. Wer YouTube diesen Stream schon mal, Also wer jemals bei YouTube-Startseite war, wird das gesehen haben.
Ist nicht das gleiche Bild, aber nee. Es ist vom ganzen Bildausschnitt und von der Haltung und so weiter, ist es halt genau das. Es ist
die Inspiration dafür, ist.
Genau. Ja.
Ja. Ich glaube, es gibt auch Hi-Fi Boy oder so. Oder es gibt zumindest auch eine, ich habe mal eine Art Video darüber gesehen und wieder alles vergessen. Aber genau, das ist die Inspiration davon und an sich das, diesen ganzen Vibe von wie du schon sagst, Japan im Sommer, Japan im Sommer in der Stadt und großes Drama in den Sommerferien und oh nein, mein neuer Freund muss erstmal 3 Wochen nach Italien, hält es das aus, weil er will unbedingt Geigenbauer werden. Sie schreibt eine Geschichte über einen Katzenbaron, also es ist auch alles so ein bisschen, kannst du keinen erzählen eigentlich, aber das funktioniert auch nur im Anime. Erzähl diese Geschichte als Hollywood-Film, das funktioniert nicht.
Also es gab letztes Jahr einen Live-Action-Film von dieser Geschichte, ich weiß aber nicht, ich glaube trotzdem japanisch, ja. Aber diese ganze Geschichte bringt ja dann hinten raus nochmal so ein bisschen inhaltliches Futter auch rein, weil es ja dann auch darum geht, wie Geschichtenerzählung als sinnstiftend sind, beziehungsweise also in Bezug auf diesen Baron. Das eigentlich, er ist ja bloß eine Statue, die, also eine kleine Statuette, die da rumsteht in diesem Antiquitätenladen. Genau wie diese verdammt aufwendige Kuckucksuhr, die da noch rumsteht.
Uhr, ja. Diese Uhr ist so, keiner hat eine Uhr.
Aber die bekommen erst Sinn, Bedeutung für die Menschen, wenn sie mit Geschichten, Erzählungen aufgeladen werden, wenn was draus gemacht wird, genau wie halt dieser Katzenfigur für den Opa eine gewisse emotionale Bedeutung hat, mit einer Erinnerung verbunden ist, ne? Und jetzt schreibt halt sie ihre eigene Geschichte in diese Figur ein. So, das ist noch ganz nett, aber auch das
wird. Es wird auch nicht so getan, als wäre ihr Buch, was sie gerade geschrieben hat, irgendwie das absolute Meisterwerk und da ist so eine junge Jane Austen jetzt auferstanden, sondern es wird so nach dem Motto, ja, für dein erstes Mal war es echt super, super geschrieben und immer weiter und Kreativität und auch das fand ich irgendwie einen schönen Umgang damit, irgendwie auch so einen realistischen. Es gab dann noch so den Kommentar halt mit dem Hintergrundgeschichten des Opas, dass jetzt nicht so wahnsinnig melodramatisch aufgezogen wird, wie ich fand, sondern auch relativ kurz abgehandelt wird. Auch da wieder so ein Kommentar von 2 verschiedenen Liebeleien quasi, einmal im Krieg und einmal in der Moderne und so auch so einen positiven Blick auf, also ja, wir leben hier gerade, wo wir die Marderhunde im vorigen Film noch verscheucht haben, aber wir leben in Friedenszeiten, wir haben diese Liebe und diese Melodramatik, das kann alles so wunderbar flowen, weil wir im modernen Japan leben, quasi in der Moderne. Und das fand ich irgendwie auch noch einen schönen Seitenkommentar, ohne dass das jetzt irgendwie Kern des Films ist natürlich, ne? Also, sondern das ist einfach alles leicht und locker. Coming-of-Age-Telenovela-Style quasi. Ja, das ist, nichts ist an diesem Film wirklich böse. Und mir persönlich gefällt das immer sehr gerne. Und deswegen bekommt es meine Standard-Telenovela-Wertung von 7 von 10.
Ja, ich bin da doch ein Stückchen drunter. Ich überlege, für 5 ist er eigentlich zu sympathisch, deswegen zumindest eine 6 kriegt er noch. Eine gut gemeinte 6.
Whisper of the Heart bekommt von dir 6 Punkte. Okay, dann einen haben wir noch. Einen kleinen, netten, unbedeutenden Nischenfilm.
Der ja den internationalen Durchbruch von Studio Ghibli markiert. Natürlich der große Film aus dem Jahr 1997. Prinzessin Mononoke.
Wenn der Wald erstmal gerodet und die Wölfe ausgerottet sind, wird das hier ein blühendes, reiches Land werden.
Und da haben wir wieder den Hayao Miyazaki, den Großmeister. Oh Gott, ich schmeiß hier mit Superlativen um mich. Das ist ganz, ganz ungesund.
Ich glaube, hier ist mal angebracht.
Ja, aber dieser Film ist halt wirklich super. Ne? Also ja. Geschichte, ja, ja. Wir sind so im japanischen, feudalen Japan und ein junger Prinz eines kleinen Dorfes, Stammes, Ashitaka heißt der, der besiegt einen Dämon, der von weit her gekommen ist, infiziert sich mit Dämonisierung, mit Böshaftigkeit, mit Zorn, mit Hass und sucht jetzt eine Heilung, reist dazu nach Westen und trifft dort auf ein Bergwerk, ein Bergwerkort. Nee, ist das Bergwerk? Ja, ne? Kupfer, Eisen, Stahl, irgendwas.
Eisenhütte.
Metall, Eisenhütte, ja, Metall. Und die holzen da den Wald ab und wollen den Waldgott töten. Und gleichzeitig gibt es in diesem Wald sehr viele magische Tiere und auch einen Menschen, die titelgebende Prinzessin des Waldes, Mononoke. San heißt die. Die bei den Wölfen lebt. Und dieser ganze Konflikt zwischen zwei Menschenparteien, also den Menschen aus der Eisenhütte, dem einen Fürst, der dort die Macht haben will, und den Tieren der Natur. Und in der Mitte unser Ashitaka, der so hin und her gerissen ist zwischen einigen Parteien und so ein bisschen Außenstehender ist. Um den dreht es sich hier mehr als 2 Stunden. Und das ist ganz, ganz, ganz fantastisch.
Da gebe ich dir recht. Fangen wir mal mit dem Basic an, warum dieser Film so großartig ist. Und das ist für mich, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, selbst in den ersten Minuten schon, das ist diese Kraft der Animationen, diese Kraft, die in diesen Bildern steckt, das ist so wunderschön gezeichnet. Ich habe keine einzige Szene im Kopf, wo ich mir denke, das sieht irgendwie komisch aus oder das ist irgendwie, nee, da kannst du fast eigentlich immer Stopp machen und dir das über den Fernseher hängen. Abgerundet wird das Ganze mit einem noch schöneren Soundtrack, der jede Szene, zumindest wo er vorkommt, perfekt unterstreicht, nie zu too much ist, nie, oder wenn er too much oder wenn er sehr, sehr viel wird, sehr aufbrausend ist, dann immer an den richtigen Stellen, so dass er einem Gänsehaut verpasst. Also diese ganze Untermalung, das ganze Setup schon ist gegeben für ein absolutes Meisterwerk.
Ja, also man muss sich nur dieses Schleimwurmgekröse angucken, mit dem dieser Keiler am Anfang überzogen ist, das ist schon der Wahnsinn. Und ja, was der Film an Panoramen, an Detail aufmacht, an Animationsqualität bezüglich der Tiere und so weiter und der Menschen natürlich auch, das ist ganz große Kunst und der ist einfach zeitlos. Also der sieht, ja. Ich meine, man muss sich das mal vor Augen halten, der ist jetzt 27 Jahre alt und der sieht aus, als hätte er gestern erst im Kino laufen können. Großartig.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir jetzt auf Blu-ray geschaut und das gibt mir so viel. Und du sagst es schon, wenn ich sage, es ist eine wunderschöne Animation. Das kann natürlich umkippen, weil der Film ist nicht unbedingt nur wunderschön und alles heiter Teil Sonnenschein, sondern hat auch einen gewissen Gewalt- und Ekelgrad, der zumindest mir als Kind, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, das war mein erster Ghibli-Film, den ich jemals gesehen habe und hat mir gut die Schuhe ausgezogen als Kind. Vor allem halt dieses Gewurmgetier, die Dämonisierung dieser Wildschweine, das finde ich bis heute so eklig. Also da läuft mir absolut ein Schauder über den Rücken, einfach weil das sich, man merkt wirklich, wie sich das in dieses Tier reinfrisst und dort rumzappelt, wie halt solche Blutekel so ein bisschen, nur halt hundertfach davon. Man merkt es förmlich, wie dann auch die Tiere daran leiden und zugrunde gehen. Ja, es ist absolutes Look and Feel, ein Traum. Ja, auch wenn die dann, also so Kleinigkeiten, die Frauen, die dann irgendwie in dieser Eisenhütte arbeiten und dann schwitzen und man merkt wirklich, wie körperlich anstrengend diese Arbeit ist, wie sie schwitzen. Man hat
und so winzig kleine Details in der Animation, ne? Dann ist der Ashitaka bei diesen Frauen, die alle nur so ein Kimono tragen und wenn er in die Nähe von denen kommt, dann ist immer eine, die sich so den Kimono zurechtzuppelt, dass er bloß keinen Blick auf irgendwas erhascht, ne? Und das ist so beiläufig und man muss es wirklich aktiv sich anschauen, aber dieser Detailgrad ist halt echt der Hammer.
Ja, auch am Anfang, wo sie dann, es gibt so eine Seherin im Dorf und die hat halt, ihr Haus ist so an einem Felsen dran. Und wenn du im Haus bist, dann ist eine Wand halt keine Wand, sondern Felsen. So, das fällt einem natürlich meistens dann auf, wenn man ein paar Mal gesehen hat. Aber das ist einfach so ein Detailgrad, wo ich mir denke, da muss sich doch irgendjemand hingesetzt haben und gesagt haben, für diese eine Szene male ich jetzt extra nicht irgendeine Hütte im Dorf, was wahrscheinlich einfacher gewesen ist, sondern dann denke ich mir was aus. Wie könnte die in diesem Dorf leben? Warum? Was ist da die Folklore und alles? Und du merkst in diesem ganzen Film, da steckt so unfassbar Liebe zum Detail drin. Und wenn du Miyazaki jetzt Boss hast, dann muss das wahrscheinlich auch so sein, weil da alles, wo nicht die 100% und 110% dahinter steckt, wäre wahrscheinlich abgelehnt worden.
Ja. Und auch hier, wir haben derselbe Trick, den wir schon bei Nausicaa hatten, was so die visuelle Vermittlung von Emotionen betrifft. Es gibt dann auch eine Szene, in der Ashitaka wütend wird, so ein bisschen aufbrausend wird und dann stellt sich halt seine Frisur wieder so leicht auf, ne? Also da wird diese Wut auch einfach ins Figurendesign übernommen. Und wenn wir schon dabei sind, dann kommen wir doch zur Titelfigur, Prinzessin Mononoke. Ganz ungewöhnliche Frauenfigur, wenn wir uns so den, keine Ahnung, Animationskosmos aus Amerika, aus dem Hause Disney oder so angucken. Der erste Blick, den man direkt auf diese Figur erhascht, ist, wie sie blutverschmiertes Gesicht hat und wütend in die Kamera guckt, ja, oder grimmig in die Kamera guckt. Allein das ist schon ungewöhnlich. Und dann bahnt sich da noch so eine Romanze zwischen ihr und Ashitaka an und es gibt auch einen Kuss, aber der ist dann doch ungewöhnlich, weil als er schwer verletzt ist, nimmt sie was zu essen, kaut das vor und wie bei so einem Vogel drückt es ihm mit dem Mund in seinen Mund. Das ist ein Kuss, aber das ist kein normaler Kuss.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben hier quasi zwei Hauptfiguren, einmal die titelgebende Zan und Ashitaka. Jetzt, wenn man sich das Ende anschaut oder die Story runterbricht, dann wird Zan, verliebt sich ja auf jeden Fall in Ashitaka und wird auch von ihm gerettet. Jetzt könnte man denken, naja, okay, das haben wir ja schon tausendmal gesehen, ne? Die Jungfrau in Nöten wird gerettet vom starken Helden. Es ist ja eigentlich nicht so. Eigentlich ist sie die blutrünstige Widersacherin der Menschen, die mit den Wölfen ankämpft. Und er ist eigentlich nur auf einer Suche nach Heilung, weil er ist der schwer Kranke, der schwer Verletzte, der im Tod liegen, ne? Und ist deswegen auch nur so ein, in Anführungszeichen, perfekter Charakter. Also er hat ja nicht wirklich irgendeine schlechte Charaktereigenschaft, ne? Er versucht hier sein Bestes und sowas, weil er halt dem Ende entgegenblickt. Also er hat nichts mehr, wofür er für sich persönlich kämpfen muss, sondern er kämpft für alles drumherum, für die Menschen, für die Geister, für den Wald. Und ist auch einfach, ich sag's einfach so, einfach eine coole Figur. Ashitaka ist eine coole Socke. Da lasse ich auf jeden Fall auch nichts dran.
Er ist halt ein Idealist. Er ist in gewisser Weise auch, naja, ich will nicht sagen, also er ist nicht Pazifist, weil er wendet Gewalt an. Und er kann's ja auch. Er hat's ja auch drauf, vor allem halt das Paradoxe ist ja eben, dass er durch diese Infektion super viel Kraft bekommt. Ja, er schießt dann Pfeile ab, die direkt jemanden köpfen oder einen Arm abtrennen oder so weiter, ne? Er bekommt Macht durch diese Infektion, die ihm gleichzeitig aber mit Zorn, mit Hass, mit Wut infiziert. Immer wenn er wütend wird, dann versucht die Kontrolle zu übernehmen. Und trotzdem gibt er sein Möglichstes, irgendwie ein friedliches Ende dieses Konflikts hervorzuholen oder die Gewalt einzudämmen. Ne? Dieses ständige Menschen roden den Wald ab, dann kommen die Tiere und wollen es irgendwie versuchen, irgendwie es den Menschen heimzuzahlen, schaffen es aber nicht. Noch mehr Gewalt, noch mehr Tod, noch mehr Leid. Und diese Spirale der Gewalt versucht er zu durchbrechen, als so außenstehende Figur, die in diesen schon längst bestehenden Konflikt hineingeworfen wird. Und das macht ihn so interessant innerhalb dieser Konstellation.
Und er nimmt ja auch so ein bisschen die Zuschauerrolle ein, ne, quasi weiß nicht, worum es geht und muss erstmal gucken, was sind die Parteien hier und sowas und ist quasi auch für alle Seiten gleich so ein bisschen, weil auch wir als Zuschauer wollen natürlich diesen Wald retten, aber sehen auch die Leute in der Berghütte, dass das eigentlich ja auch gute Menschen sind vom Prinzip, die ihren eigenen Regeln losgehen und auch die Chefin von dieser Hütte, von dieser Eisenhütte, wo man sagt, super, okay, das, die will jetzt hier den Waldgeist töten und irgendwie zwar eine taffe Frau, okay, aber an für sich doch relativ blutgrünstig und das ist doch jetzt die große Antagonistin. Ja, und die hilft dann irgendwie Leprakranken und das ist aus unserer
Perspektive. Hat Frauen aus Bordellen freigekauft.
Sowas, genau. Also ist menschlich, aber tipptopp.
In dieser Eisenhütte ist halt ein Matriarchat, also da geben die Frauen den Ton an. Ja, und da werden die Männer auch zusammengeschissen und das ist cool einfach. Und diese Ambivalenz in dieser Figur ist immer wieder stark, genauso wie es halt auf den Seiten der Waldgeister oder der Waldbewohner gibt es halt auch die etwas besonderer sind, die inzwischen von Rache, von Verlust so blind vor Wut sind, dass sie sich halt in diesen diese selbstmörderische Schlacht stürzen. Dann gibt's ja noch diesen diese eine Figur, diesen Strippenzieher, dem Ashitaka schon sehr früh begegnet, dieser Gesandte vom Kaiser oder was das ist, der da auch irgendwelche Intrigen spinnt und so weiter. Und in der großen Schlacht platziert er Sprengsätze, opfert ganz viele Menschen. Dann hast du auch so eine Szene mit einem Massengrab. Das ist auch ganz ganz bedrückend in dem Moment. Und also was wie sich dieser Film einfach, ob trotz seines Fantasy-Settings, verweigert, klassisches schwarz-weiß, gut-böse Konstruktion da irgendwie aufzugreifen, ist halt grandios.
Also wir sehen dort ein Heer an Fantasy-Figuren und trotzdem ist dieser Film so unfassbar gnadenlos realistisch und hart und direkt, dass es schon fast wehtut, auch der gerade an Gewalt ist schonungslos, der wird einfach gezeigt. Klar, wir haben ihn, wie er Köpfe und Arme einfach abschießt. Das sieht aber trotzdem nicht lächerlich aus, sondern wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, da ist gerade einfach jemand den Kopf mit einem Pfeil abgeschossen worden. Das kannte man auch nicht von Animationsfilmen. Gerade von, also ich habe den dann irgendwann mal bei RTL 2 gesehen, da lief der ganz normal am frühen Abend oder so, wahrscheinlich in der geschnittenen Fassung, gestehe ich mir stark von aus, hoffe ich.
Wenn am frühen, aber ab 20.15 Uhr darf der ungeschnitten laufen.
Ist ab 12. Was okay ist, aber also der hat schon, Ashitaka wird auch einfach in die Brust geschossen.
Aber es ist kein Gore, ne? Also wenn da halt der Arm abfliegt oder der Kopf abfliegt, dann spritzt nicht auch noch meterhoch das Blut raus, sondern das ist dann meist, also die beiden Kopfabschuss-Dinger, die sind halt wirklich aus der Ferne.
Und, ja, aber das wirkt schon dran. Fast mehr, habe ich das manchmal das Gefühl. Also es wirkt schon so okay. So, also man muss schon mal auf jeden Fall schlucken, würde ich sagen. Und das eine Wildschwein, das kotzt Blut vor sich hin. Und der eine Schuss in den Waldgeist, der ist krass, in dem einfach ihm in den Kopf geschossen wird. Und er dann zwar so ein leichtes Derp-Gesicht macht, aber trotzdem ist das so okay, was passiert hier? Es ist wirklich direkt und wenn man den Film nicht gesehen hat, dann weiß man, kann man sich nicht sicher sein, wer hier lebend rauskommt und was als nächstes passiert. Und das mochte ich schon immer. Also dieses Worldbuilding ist großartig. Ich liebe es. Es wird mir nicht alles erzählt, es wird mir nicht alles vorgekaut. Trotzdem genug erzählt, um dass ich hier die Konflikte ziemlich genau verstehe und die Hintergründe davon, ohne dass ich jetzt irgendeine Hintergrundsequenz habe, vor 100 Jahren gab es den Konflikt der Bösen und so weiter, bla bla bla. Nee, das wird hier durch absolut einfach nur durch Zeigen gezeigt, durch Zeigen des Konfliktes und mein Gott hat dieser Film Konflikt. Also es geht ja quasi nur noch darum, sobald Ashitaka in die Region kommt, wie die Parteien aufeinandertreffen und sich gegenseitig versuchen umzumurksen. Ich versuche auch irgendwas Negatives zu finden. Mir fällt nichts ein. Auch das Ende ist für mich, es mag kitschig sein, trotzdem gefällt es mir. Trotzdem hat man es auch so ein bisschen verdient dadurch, was man durch diesen Film durchgegangen ist und die ganze Gewalt und sowas mitgelebt hat, dass man ein Happy End hat. Ich finde nichts Schlechtes über diesen Film, Christian. Hast du irgendwas, was dir madig aufgefallen ist?
Das ist so ein bisschen das Problem, dass, also ich finde diesen Film grandios, aber irgendwas ist da, was mir innerlich so verweigert, die Höchstwertung zu geben. Irgendwas sagt mir, es ist dann doch keine 5 von 5, sondern nur eine 4,5 von 5. Und ich habe diesen Film schon etliche Male gesehen und jedes Mal diese 4,5 gezückt. Es ist jetzt natürlich auch albern, sich irgendwie in der Wertung da aufzuhängen oder diese halbe Sternwertung so oder so. Es ist ein großartiger Film und ich habe ja auch wirklich nichts dran zu meckern, aber irgendwie fehlt mir doch so das letzte Quäntchen, sei es jetzt so ein bisschen das Ende oder dass der Film zwischendurch so ein bisschen überhastet, holpert, so ganz, ganz, ganz leicht, ja, wenn dann irgendwie diese große Schlacht übersprungen wird oder nur in einer kurzen Rückblende gezeigt wird, was ja aber eigentlich auch clever ist, dass sie hier nicht die Riesenschlacht inszeniert, weil da ja im Grunde nicht unser Protagonist auch nicht da ist. Es ist vielleicht einfach so ein paar Figuren, die irgendwie mir so nicht ganz so toll gefallen, weil sie dann doch ein bisschen zu simpel sind, wie zum Beispiel dieser Okoto, dieses weiße Wildschwein.
Aber auch der ist ja eigentlich, wo er zum ersten Mal gezeigt wird, wird er auch von der Wolf Ältesten quasi auch gesagt, Angel Wendschwein mit Verstand. Ne? Und eigentlich ist das der Älteste quasi, der Weise, der jetzt aber auch nichts mehr weiß, wie das wir jetzt in die Schlacht führen müssen. Und dann wird er wahnsinnig. Und das sind auch die Szenen, die sind so krass, wenn die Menschen in ihren Pelz, in den Wildschweinpelz um ihn herumlaufen und das todkranke Wildschwein denkt, sie sind aus den Toten, zu den Toten zurückgekehrt. Dann möchte er zum Waldgeist, um Kraft für den letzten Anschlag zu holen in seinem Todeswahn. Das sind so krasse Szenen. Dieser Film hat auch einfach, wenn es um diese Szenen geht, die hat so einen Impact, so eine Kraft. Weißt du, was ich meine? Die haben einfach so Momente, wo du einfach an dem Bildschirm gefesselt bist.
Und ich glaube, ich versuche jetzt ja anscheinend wirklich gerade krampfhaft irgendwas zu finden, was mir nicht gefällt. Ich glaube, dass dann noch die Truppen von diesem Kriegsherrn, von diesem Fürsten aus der Umgebung ankommen und dass das so ein bisschen untererklärt ist oder so aus dem Nichts kommt oder irgendwie da fehlt so ein bisschen die Deutlichkeit oder auch die Auflösung dieser ganzen Geschichte, dieser Schlacht, dieses Konfliktes. Vielleicht das ist es so, was entweder ein bisschen zu wenig ist oder ein bisschen zu viel.
Also ich liebe es, dass es mir nicht alles erklärt wird und hier und dort, aber dafür sind es schon sehr viele Konfliktparteien und sehr viele Charaktere.
Ich ja auch. Ich liebe es ja auch, wenn mir nicht alles erklärt wird und in Bezug auf diese ganzen Mythen, Geister, Folklore, finde ich das auch super, dass einfach so selbstverständlich damit umgegangen wird, dass da halt sprechende Wölfe, riesige sprechende Wölfe sind und Wildschweine und so weiter. Was halt, das sind alles Gottheiten, ja. Dass dieser Waldgott dann auf einmal sowohl, oder dass wenn der, das ist auch so ein schönes Detail, wenn der läuft, dass da, wo er auftritt, blüht es ganz schnell auf, das Gras, und verwelkt sofort wieder, weil er, wie es ja heißt, Leben und Tod gibt, ne, und diesen Zirkel des Lebens einfach komplett verkörpert. Oder diese kleinen Waldgeisterchen, auch so, ja. So schönes Detail, so schön süß. Und und unser Held Ashitaka, der hat ja auch im Gegensatz zu vielen Menschen von da einfach Ahnung von dieser ganzen Geister- und Mythenwelt. So, das macht ja ihn auf Seiten in Sachen Kompetenz zum Fachmann für Geister. Ne? Da nehme ich das auch völlig hin, was so diese politische Ebene darüber betrifft. Da ist der Film irgendwie zu sehr in seinem historischen Setting vielleicht gefangen.
Ja, aber er wächst auch jedes Mal beim Schauen, wie ich finde. Also irgendwann werde ich auch die 5 von 5 zücken, glaube ich. Weil auch zum Beispiel, dass dieser Waldgeist über Leben und Tod herrscht, der wird ja mehr oder weniger mit einem Schuss umgebracht. Das hat mich irgendwie als Teenager hat's mich gestört, dachte ich mir, das ist ein Gott, der kann doch jetzt nicht einfach so den Kopf verlieren. Quasi mit einem Säbelstreich. Und es ist halt ein anderer Gott, wie wir es kennen, halt nicht ein, dass der unsterblich ist und irgendwie unbesiegbar ist, sondern dass er eine Kraft hat, ein für etwas steht. Ne? Aber und das, man muss sich so ein bisschen, man muss sich natürlich auch reinfühlen. Ne? Also wenn man damit überhaupt nichts anfangen kann mit dieser Mythenwelt und so, dann wird es glaube ich auch schwierig. Aber ohne davon irgendeine Ahnung zu haben, gefällt mir es einfach wahnsinnig dort. Für mich ist das ein Fantasy Worldbuilding einfach at its best.
Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, im Bereich der Fantasy, das ganze real-historische Ding, etwas zu viel Wissen über die realen Begebenheiten
vielleicht erfordert. Vielleicht weiß man auch einfach durch die Flaggen, die zeigen schon, jemand, der im japanischen Unterricht aufgepasst hat, weiß dann schon damit was anzufangen mit der Zeit und sowas. I don't know. Egal.
Bevor wir zur Wertung kommen.
Zur Wertung kommen und ich bin auch bei 4,5 bei Letterboxd, ne? Es ist ein annähernd perfekter Film. Irgendwas, ich gebe auch immer 4,5, ich weiß auch nie, warum ich 5 gebe. Irgendwann ist es vielleicht so wird. Aber im Ghibli-Kontext ist es 10 von 10.
Ja, der Argumentation schließe ich mich eigentlich an. Im Ghibli-Kontext ist es 10 von 10, ja. Ich wollte eigentlich noch einen Fun-Fact dir präsentieren. Und zwar hat ja Harvey Weinstein.
Ach ja, Firma, das, ich kenne die Geschichte, aber bitte, ja.
Sollte den US-Vertrieb übernehmen und wollte den Film umarbeiten für den US-Markt, ne? Und nachdem ja bei Nausicaa sowas schon mal passiert ist und Ghibli da ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht hat, haben sie es natürlich verboten. Haben sie es nicht verboten, diese Umänderung. Aber stattdessen ein Produzent von Ghibli hat Weinstein ein Schwert geschickt mit der Botschaft No Cuts, also keine Kürzungen, keine Schnitte. Und dann kam es originalgetreu in den USA. Also
ja, das eine Mal, womit man bei Harvey Weinstein wahrscheinlich sprachlos gemacht hat. Sehr schön. Gut, Ghibli über Harvey Weinstein, auch das ist ein schönes Schlusswort in diesem Kontext. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe ehrlich gesagt, wir gehen, glaube ich, schon in die Nullerjahre rein dann. Gehe ich mir stark
vor. Ja, wir haben ein Wiedersehen mit dem Baron.
Echt?
Das kann ich schon mal ankündigen, ja. Okay. Und außerdem haben wir meine Nachbarn, die Yamadas, oder bin ich ja nochmal gespannt.
Dann sind wir wieder bei Takahata, ne?
Takahata, genau. Takahata. Und dann haben wir den Oscar-Gewinner.
Wir haben Chihiro. Ich freue mich. Ja. Ich freue mich sehr. Bis dahin, habt eine gute Zeit und ciao, ciao.
Ciao, ciao.